Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ich will zum Anfang kurz beten. Herr Jesus, hab du Dank, dass wir heute Abend zusammenkommen dürfen in der Gemeinschaftsstunde. Dank dir, dass wir nicht ängstlich sein müssen, sondern du uns die Gabe des Geistes, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hast. Hab du Dank, dass du dem Tode die Macht genommen hast, dass wir durch dich unvergänglich im Licht leben dürfen. Vater, hab du Dank für dein Wort und segne es an uns allen. Amen. 2. Timotheus, Vers 1 bis 18 ist unser Text heute. Man kann ihn ja nicht oft genug hören. Manche haben heute Morgen schon gehört. Ich lese ihn trotzdem nochmal. Und es ist eine Fülle im Text, viele Gedanken. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an meinen lieben Sohn Timotheus. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her, mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbar ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grunde leide ich dies alles. Aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten. Amen. Ich werde mich nur mit einem Vers beschäftigen, gebe aber ein kleiner Voraus. Vor uns, da liegt der Brief eines Mannes, der einer der ganz Großen war. Der war voll des Heiligen Geistes und hat der Weltgeschichte eine völlig neue Richtung gegeben. Der Brief, der jetzt vor mir liegt, der ist nicht handschriftlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, der Paulus, der hat mit der Schreibmaschine geschrieben. Also, das heißt, wie man das damals so gemacht hat, er hat einem Freund diktiert und hat halt nur die Unterschrift drunter gemacht. Also wir sehen, Paulus war schon ein sehr moderner Mann. Der Timotheusbrief ist ein kurzer Brief, der aber besonders bedeutungsvoll ist. Geschrieben kurz vor seiner Hinrichtung, seinem Märtyrertod in Rom. Und der Timotheus, der wird dazu aufgerufen, am Glauben festzuhalten und diesen Glauben auch treu zu verkündigen. Obwohl und gerade weil mit äußerer Verfolgung bedroht war, Neros Christenverfolgung, die war im Jahr 64, und auch mit innerer Schwierigkeit in der Gemeinde konfrontiert war. Paulus, der nimmt auch Abschied von einem seiner besten Schüler, einem Freund und Mitarbeiter. Wenn der Vergleich nicht so ein bisschen unangemessen wäre, dann würde ich sagen, es ist ein Schwanengesang des Paulus. Ein Schwanengesang, das ist ein Ausdruck, der zurückgeht auf einen griechischen Mythos, der besagt hat, wenn ein Schwan vorm Tod oder weiß, er stirbt, dann singt er nochmal mit trauriger, jedoch wunderschöner Stimme ein letztes Lied. Und so könnte man das beim Paulus auch sehen. Aber wie gesagt, der Vergleich passt nicht ganz. Paulus, der sagt, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. 2. Timotheus 4, Vers 6. Ich habe den Lauf vollendet. Er sieht seine Hinrichtung jetzt vor sich. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehabt. Und ganz beiläufig kommt Paulus auch auf die Familienverhältnisse seines jungen Bruders und Mitarbeiters Timotheus zu sprechen. Eine ganz kurze Familiengeschichte. Und zwar, die steht im Vers 5. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Ganz kurze Familiengeschichte, die Bedeutung hat, weit über ihren Rahmen hinaus. Denn sie gibt nicht nur Einblick in die erste Christengemeinde. Nein, liebe Schwestern und Brüder, hier ist die Rede von der Schönheit, von dem Elend und der Unheimlichkeit der Gemeinde Christi zu alle Zeiten. Die Schönheit der Gemeinde Christi. Was meine ich damit? Was meint Paulus damit? Wir haben es gerade gesungen. Du weißt, wie mich's oft erquicket, wenn ich Seelen hab erblicket, die sich ganz ergeben dir. Ich kann mich gut erinnern, schreibt Paulus seinem jungen Mitarbeiter, an deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike. Diese zwei Frauen waren typische Kinder ihrer Zeit. Eine Zeit, die unserer gar nicht so unähnlich war. In der Menschen auch durcheinander gewürfelt wurden und alles, was gegolten hat, umgeschichtet und aufgelöst wurde. Wo die Konservative ständig Atemnot hatte angesichts der Veränderungen. Und so waren diese beiden Frauen aus Israel, aus der Tradition des Volkes Gottes, verschlagen nach Kleinasien, wieder in diese hellenistisch-römische, heidnische Kulturwelt. Und es war wohl mit ihrem Glaube Israels nicht weit her. Jedenfalls hatten beide Frauen keine Namen, wie man sie in Israel aus dem alten Bunde trug, sondern sie hatten griechische Namen. Man bekam die Namen damals nicht einfach so bei der Taufe, sondern man legte sie sich zu im Laufe des Lebens. Außerdem war die Eunike, die Frau aus Israel, verheiratet mit einem heidnischen Mann aus Kleinasien. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Seht wir also beide Frauen vor uns, haltlos, hin und her gerissen im Sturm ihrer Zeit, zwischen strengen Ordnungen des Volkes Gottes und der fröhlichen, hemmungsloser, gottloser, heidnischer Welt des Hellenismus, also der Griechen. Und dann geschieht es, dass diese beiden Frauen, Lois und Eunike, von dem Heil Gottes, von der Offenbarung des lebendigen Gottes in Jesus hören. Sie hören, dass hier ein endgültiges Opfer gebracht ist, der Sohn Gottes selbst. Sie hören, dass ein Heiland auferstanden ist und lebt, und das zieht sie an. Da kommen sie ins Licht der Wahrheit. Sie bekehren sich zu Jesus. Sie glauben von Herzen an ihn und erzieht Timotheus in und zu dieser Liebe zu Jesus, bis der als junger Mann Mitarbeiter des Völkerapostel Paulus wird. Und Paulus skizziert es in ein paar Worte. Seht, was die Gemeinde schön macht. Ungefärbter Glaube, der im Herzen wohnt. Ja, aber was soll das sein? Was soll da schön sein? Das ist langweilig und muffig gestellt. Wieso soll das schön sein? Ein Glaube, ein ungefärbter, der im Herzen wohnt. Glaube, liebe Schwestern und Brüder. Wenn Paulus vom Glaube spricht, dann meint er nicht den Feld-, Wald- und Wiese-Glaube in unserer Zeit. Der ist nicht schön. Der ist langweilig und lächerlich. Dumm, falsch, dieser Glaube an den Herrgott und an das Gute im Menschen. Der Mensch, der hat sich als Bestie offenbart. Wir denken an die Weltkriege, die vergangene, wir denken an die Kriege unserer Zeit. Aber der Glaube an das Gute im Menschen, das verblasst einfach nicht. Ja, bestimmt gibt es eine höhere Macht, ein bisschen undefinierbar. Vielleicht trägt Gott einen langen weißen Bart und irgendwo wird da schon irgendwo was sein. Und darum zahlen wir ja Kirchensteuer oder Mitgliedsbeiträge. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Paulus vom Glaube spricht, dann meint er nicht diesen Glaube. Wenn Paulus vom Glaube spricht, dann sieht er den Sohn Gottes, Jesus, wie er am blutigen Kreuz hängt. O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes, geschlachtet. Und dann sieht er diesen Jesus, wie er glorreich aufersteht. Das hartgesottene Soldat ohnmächtig wird, Stein wegfliegt und die Hölle zu seinen Füßen liegt. Wenn Paulus vom Glaube spricht, dann sieht er den gekreuzigten und lebendigen Gott, den lebendigen Jesus. Glaube, das ist, wenn ich in mir selbst nichts mehr Gutes finde und doch weiß ich mich vor Gott völlig gerecht und versöhnt durch diesen Mann von Golgatha. Glaube, das heißt, dass ich Brücke hinter mir abgebrochen habe und mein Sündeleben und meine Selbstgerechtigkeit und alles zurückgelassen habe und mich mit Leib und Seele diesem Jesus verschrieben habe. Das heißt Glaube. Seht, und das Schöne, in der Gemeinde Christi gibt es solchen Glauben. In einer dunklen Welt, in einer schmutzigen Welt, wo nichts mehr gilt, wo die Worte billig sind und der Boden unter den Füßen wankt. Menschen, die Jesus gehören und diesen Felsengrund unter den Füßen haben. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält, wo anders als in Jesu Wunden. Da lag er vor der Zeit der Welt. Wir singen nachher auch das Lied. Paulus, der spricht von der Schönheit der Gemeinde Jesu. Und dann sagt er dieses merkwürdige Wort. Dieser Glaube wohnt in den Herzen der Lois und Eunike. Ja, das ist ein ungewöhnlicher und komischer Ausdruck, dass Glaube im Herzen wohnt. Wir sagen das doch nicht. Wir sagen, ich habe Glaube, ich habe einen Glaube. Meine Großmutter, meine Mutter, mein Vater, die haben mich im Glauben erzogen. Und dabei bleibe ich. Ich bleibe bei meinem Glauben. Aber wie soll der Glaube in uns wohnen? Was soll das heißen? Der große Evangelist Pfarrer Wilhelm Busch macht es deutlich. Sehen Sie, ich bin in Frankfurt am Main groß geworden. Da war eine große jüdische Gemeinde und wir sind als Penäler in meiner Jugend in Frankfurt ab und zu in die Synagoge gegangen. In diese große, schöne Synagoge, die dann auch in jener Nacht der Schande verbrannt wurde. Und haben dort einen Gottesdienst des alttestamentlichen Gottesvolkes mitgemacht. Nun ist es so im jüdischen Gottesdienst, in der Synagoge, da muss man einen Hut aufhaben. Und wir Jungens, wir hatten natürlich keinen Hut. Das wussten die schon und daher konnte man am Eingang für einen Groschen einen Hut mieten. Es war manchmal ein sehr großer Hut, der mir über die Augen fiel. Aber es war egal, wenn man nur mit Hut da war. Und wenn wir in die Synagoge hineingingen, setzten wir uns einen Hut für einen Groschen auf. Und wenn wir wieder herauskamen, gaben wir den Hut für einen Groschen wieder ab. Und Pfarrer Busch befürchtet, dass es viele so mit dem Glaube geht. Für den Gottesdienst, da setzen wir das Gottesdiensthütchen auf, das Glaubenshütchen und sind so lang durchaus christlich und gläubig. Aber wenn wir die Veranstaltung verlassen, dann lassen wir das Glaubenshütchen zurück. Das heißt, vielleicht schon heute Abend ist Jesus schon nicht mehr dabei, nicht mehr dabei. Und morgen im Alltag ist Jesus auch nicht mehr dabei. Und am Dienstag ganz vergessen, vielleicht bis zum nächsten Sonntag, wenn es gut läuft. Bei Lois und Eunike, da war das ganz anders. Da wurde der Glaube nicht wie ein Hütchen aufgesetzt, wenn man hineinging und wieder abgesetzt, wenn man wieder rausging, sondern da wohnte der Glaube im Herzen. Das heißt, am Sonntagabend waren wir auch noch unter Jesu Kreuz. Und Jesus war am Montag den ganzen Tag dabei. Und Jesus bestimmte den Dienstag. Und das ist schön, dass es solchen Glaube in der Christenheit gibt, der im Herzen wohnt. Das ist anders. Das andere, der unser Feld, Wald und Wiese Glaube, der ist nur jämmerlich. Unser Leben, das fällt manchmal so auseinander. In der Kirche, da sind wir christlich. Bei der Arbeit, im Geschäft, da sind wir geschäftstüchtig. Zu Hause sind wir privat und unser Leben, das zerfällt in Stücke. Es ist also was Wunderschönes, wenn der Glaube Jesu im Herzen wohnt und gewissermaßen die verschiedenen Teile unseres Lebens im Innersten eins werden. Dass ich jederzeit und überall Jesu Jünger und Jüngerin bin. Und dann benutzt der Paulus das nächste merkwürdige Wort. In deiner Großmutter Lois und Eunike war ein ungefärbter Glaube. Was soll denn das heißen? Das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben und ich kann kein Griechisch. Aber ich habe nachgelesen, das Wort, das wird übersetzt, in seiner ursprünglichen Bedeutung heißt es unerfahren in der Kunst der Schauspieler. Es lebt ein Glaube in deiner Mutter Eunike, der unerfahren in der Kunst der Schauspieler ist. Wer Kinder hat, weiß, dass wir von Kindesbeinen an geborene Schauspieler sind. Aber wenn Jesus in unser Herz kommt, in unser Leben kommt, dann wird unser böses Herz offenbar. Dann werden dunkle Sünde ans Licht gezogen und Maske fallet. Echter, wahrer Glaube, der uns die Kraft des Heiligen Geistes und neues Leben in uns spüren lässt. Das ist das Schöne, dass es in der Gemeinde Jesu ungefärbten, vom Heiligen Geist gewirkten Glaube gibt, der in einer Welt, in der viel Schauspielerei stattfindet und ist. Und nun kommen wir zum Elend der Gemeinde Jesu. Im Rahmen einer Evangelisationswoche, da gab es eine originelle Themenreihe. Erster Abend, der gute Mann und die böse Frau. Wer hat einen Tipp? Okay, ich verrate es, ging um Hiob, dessen Weib sagt, sage Gott ab und stirb. Zweiter Abend, der böse Mann und die gute Frau. Hat jemand einen Tipp? Okay, ich verrate es, ist die Geschichte von Nabal, dem Narren, dem reichen Schafzüchter und der Abigail seiner Frau. Nachzulesen in 1. Samuel 25. Und der dritte Abend, Großmutter, Mutter und Kind, oder wo bleibt der Vater? Wo steht denn das in der Bibel? 2. Timotheus. Sehr gut. Ich zitiere, ich erinnere mich des ungefärbten Glaubens, welcher zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike und ich bin gewiss auch in dir. Ja, und der Vater? Großmutter, Mutter, Kind. Aber wo bleibt der Vater? Und das ist das Elend der Gemeinde Christi. In unsere Gottesdienste und Veranstaltungen kommen oftmals ja nur noch wenige Leute. Und oftmals auch nur, überwiegend, nicht nur, sondern überwiegend Großmutter, Mutter, Kind. Ja, wo sind die Väter? Es ist nicht überall so, aber oft so. Wo bleibt der Vater? Der Vater, der bleibt ein gleichgültiger Heide. Der Vater des Timotheus und der Mann der Eunike blieb Jesus fern. Auch damals schon war die Mehrzahl der Männer überzeugt, das Evangelium, das ist nur eine sentimentale Angelegenheit für Frauen und Kinder, für Schwache. Aber nichts für Männer, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Wie würde Männer der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit zumute werden, wenn Gott ihnen den Boden, auf dem sie standen, unter die Füße wegzieht? Wenn sie sehen, dass sie nicht auf Felsgrund stehen, wenn sie erkennen müssen, dass sie das Heil im Leben und Sterben auf ewig verpasst haben, wenn ihnen die Posaune des Gerichts in die Ohren gellt, ihr Narren, die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden. Römer 1, Vers 22. Es war damals wie heute. Die Männerwelt lächelt übers Christentum, auch Frauen natürlich, aber es ist einfach so zu beobachten. Und das ist das Elend der Gemeinde Jesu, dass sie alle Zeit in dem Geruch bleibt, sie hat irgendeinen sentimentalen Unsinn zu verzapfen und nicht die Botschaft. Die Botschaft, die über Schicksal für Zeit und Ewigkeit entscheidet. Eine Botschaft, deren Annahme und Ablehnung uns in Himmel oder Hölle bringt. Hier und erst recht in Ewigkeit. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, nur noch ein kurzer. Das Unheimliche der Gemeinde Gottes. Also wir haben jetzt vom Schönheit und vom Elend der Gemeinde Jesu Christi gehört. Aber die Gemeinde Christi ist nicht nur schön und elend, sondern wir spüren auch unheimlich. Eunikes ungefärbter Glaube und der Mann, der ist nicht da. Jesus, der spricht von der großen Scheidung, die einmal kommt. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bette liegen. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Lukas 17, Vers 34. Eunikes Name, der steht nicht nur in der Bibel, sondern mit goldenen Buchstaben in dem Buch Gottes des ewigen Lebens. Der Name ihres Mannes, der ist vergangen. Wir wissen ihn nicht. Und Gott erkennt ihn nicht. Wer den Sohn Gottes, das Heil von Golgatha, verachtet, dessen Name wird vergehen. Wir haben also gehört von der Schönheit, vom Elend und von der Unheimlichkeit der Gemeinde Gottes. Und ich möchte damit schließen und sage, Herr Jesus, schenke uns doch den ungefärbten Glaube der Luis und der Eunike, der in unsere Herzen wohnt. Amen.
Schönen guten Abend. Carsten hat es schon gesagt, der Paulus schreibt an den Timotheus diesen Brief. Der Timotheus kam wohl beim Paulus oder in Verbindung mit der Arbeit des Paulus zum Glauben. Deswegen nennt er ihn auch seinen Sohn. Nicht biologisch, sondern geistlich verstanden. Und auch in dem Brief wird es deutlich ausgedrückt, wie der Paulus sich auch nach Jahren verantwortlich fühlt für den jungen Kollegen, für den Timotheus. Wie er ihn ermutigt, wie er ihm Zuspruch zukommen lässt, ja, wie er ihn persönlich begleitet. Der Paulus war nicht einer, der gesagt hat, jetzt ist er alt genug, jetzt muss er gucken, wie er durchkommt, sondern geistliche Verantwortung ist vom Lebensalter des anderen, des Bruders, der Schwester, unabhängig. Und er bringt es auch zum Ausdruck, dass er ihn am liebsten wieder von Angesicht zu Angesicht gesehen hätte. Er reagiert auf das, der Paulus, was er wohl gehört hat, was vielleicht der Timotheus ihm geschildert hatte, dass er, ja, wie soll man sagen, gestresst war, dass er möglicherweise, wie man heute sagt, in die Nähe eines Burnouts gekommen ist, weil der Dienst, der geistliche Dienst, viel fordert. Es ist nicht eine Sache, die man nebenher so erledigen kann, sondern das kann enorm viele Forderungen mit sich bringen, die auf einen einprasseln. Er soll die Gabe, die er empfangen hat, wieder zur vollen Flamme auflodern lassen. Gell, wie wenn das Lagerfeuer schon fast aus ist und dann bläst man rein, dass es wieder normal brennt. So ungefähr argumentiert hier der Paulus. Die Gaben des Geistes, die er mitbekommen hat, so wie jeder Christ Begabungen hat, die soll er wieder anfachen. Das heißt, er ist müde geworden, vielleicht träge, vielleicht erschrocken, vielleicht enttäuscht. Das hat er doch keinen Wert. Sind wir 5-mal Zeltmission geht und immer sind es bloß noch 2-3 Leute, die neu dazugekommen sind. Wer lang im geistlichen Dienst, vollamtlich oder ehrenamtlich, steht, weiß von solchen Wegstrecken zu erzählen. Vielleicht hatte er zu leiden an menschlichen Schwächen, möglicherweise, wir wissen es nicht, auch so leicht depressive Phasen, oft wenn auch Arbeiter im geistlichen Bereich alleine stehen, wenig Gebetsrückhalt haben, das kann horrig werden, wie sagt man da, das kann an die Grenzen gehen. Und dann geht der Paulus weiter, Gott hat uns nämlich nicht den Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der, jetzt andere Übersetzung, der angemessenen Selbsteinschätzung. Das gefällt mir, diese Übersetzung. Ist also nicht eine Übertragung, einfach so, sondern eine noch präzisere Übersetzung. Gott hat uns den Geist der Kraft und der Liebe gegeben. Wichtig zu sehen, dass der Paulus auf das hinweist, was der Geist Gottes ihm und Timotheus und uns gegeben hat. Er schreibt nicht, reiß dich zusammen, Kerle, du bist noch jung, was willst du denn? Komm mal in mein Alter. Sondern er weist auf das hin, von dem ja der Paulus selber lebt, von der Kraft des Geistes. Das, was der Geist Gottes in uns gelegt hat und allemal, alle Zeit bereit ist, neu anzufachen, dass wir zu seiner Ehre weiter glauben, weiter wirken können. Es ist der Geist der Kraft, der Mut gibt zum Zeugnis, Kraft zum Engagement. Das hat zu tun mit Kühnheit, mit Unerschrockenheit oder dieses christliche Wort zu verwenden mit Freimut. Habe ich sonst noch nirgends gehört, bloß in Bibelstunde. Ja, und in manche Bibelübersetzungen den Freimut, das gewisse Auftreten. Der Geist der Kraft hat nichts mit einem Fitnessstudio zu tun, sondern die innere Stärkung, mutig voranzugehen. Und wenn Arbeitskollegen mit dem Finger zeigen und wenn die Mitschülerinnen giggeln wie nicht gescheit und komische WhatsApp schreiben, weiterzumachen, voranzugehen, Christus zu bezeugen. Es ist der Geist der Liebe, denn wir sind als Christen, als solche, die da auch im Dienst stehen, in unterschiedlichen Weisen, nicht einfach geistliche Funktionäre, die halt, um es mal böse zu sagen, ihr Schallblatt abspielen, gell, ohne innere Bewegung und dann gehen sie wieder heim. Ich habe meine Zeit abgesessen, ich habe meine Zeit, meinen Dienst geleistet, jetzt gehe ich heim. Sondern wir sind auch innerlich, persönlich beteiligt. Wir sind Menschen in Liebe zugewandt. Und das merkt man auch, ja, wenn einem jemand begegnet und sei Standardsprüchle sagt oder irgendwie so, man merkt, da ist Distanz, der redet gar nicht mit mir, der redet seine Beobachtungen oder irgendwas an die Wand. Der Geist der Liebe Das ist persönliche Begegnung mit den Menschen. Und wie gesagt, es merken Menschen auch, um die wir uns bemühen, dass sie doch Christus erkennen, ob wir sie meinen, so wie sie da hocken oder stehen, oder ob sie nur das Bekehrungsobjekt 43 sind in der Woche, um es mal so ein bisschen böse zu sagen. Das macht viel aus, ob es warm rauskommt, auch von der Gemeinde, wenn frische Leute dazukommen. Das merkt man, da braucht man sich nichts vormachen. Es ist der Geist der angemessenen Selbsteinschätzung. Luther hat übersetzt der Besonnenheit, eine angemessene Selbsteinschätzung. Was heißt das? Dass man einigermaßen nüchtern einschätzen kann, was wir tun können, was unsere Aufgabe ist und was Gott tun muss. Ja, eine unnüchterne Selbsteinschätzung wäre beispielsweise, wie sie auch der Paulus einmal im Timotheus geschrieben hat, sage nicht, du seist zu jung. Ja, das ist keine Entschuldigung. Du bist ein Bote Christi. Ob du jetzt 18 bist oder 58, sag nicht, ich bin zu jung. Sag auch nicht, ich bin zu datterig. Ja. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Und sage mir keiner, 18-jähriges Bürschle könne nicht genau wie ein älterer Mensch vom Geist Gottes benutzt werden, Leute anzusprechen. Also keine Minderwertigkeitskomplexe. Oh, ich war nicht auf der Bibelschule. Oh, oder ich habe eine schwere Zunge. Das kennen wir auch aus dem Alten Testament. Eine angemessene Selbsteinschätzung heißt aber auch, dass wir uns nicht selbst überheben. Es ist eine Gefahr, auch in unsere christlichen Kreise, dass man, wie soll man das ausdrücken, dass man denkt, wenn ich komme, dann geht die Sonne auf. Gott gibt Kraft, also gehe ich mit der Kraft los. Ich komme jetzt. Ich befreie ganz Dornstädter von den bösen Geistern. Das als ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das schon jemand gesagt hat, aber irgendeinen Ort, irgendeine Stadt, gell? Diese Verlockung, das ist ganz fies vom Teufel. Ich habe es in der Hand. Ich habe das Erfolgsrezept im Koffer. Und dann laufe ich so und so oft um den Ort rum. Und dann klappt's. Wer hat denn die Kraft, die Herzen anzusprechen? Hab ich das durch meine Methode, durch irgendwelche Worte, die ich ausspreche, wo ich vielleicht um Satan und die bösen Mächte befehle? Liebe Leute, wer bin ich denn? Es ist eine Versuchung, die man immer wieder beobachten kann. Ich bin sozusagen der Agent der göttlichen Macht. Das Machtproblem. Wir kennen das aus allen möglichen Religionen. Auch bei uns, sage ich jetzt halt mal, in Taiwan, ja, wo es religiöse Spezialisten gibt. Die können Sachen machen, die können die anderen nicht. Weil sie gewisse Mächte, nicht der lebendige Gott, gewisse Mächte, ich sage es mal technisch, angezapft haben und sich Bemächtigung aneignen, ob das echt ist oder nicht. Aber der Mensch hat es gern in der Hand, hat gern die Macht in seiner Verfügungsgewalt, die Wirkungen, dass sich dies und jenes ereignet, wenn ich es richtig mache. Das hat verschiedene Gesichter. Das kann gehen bis zu dem sogenannten Toronto-Segen, wer das sich noch erinnert, wo Leute umfallen, wo Leute kreischen und ich möchte es gar nicht alles erzählen, wo psychologisch gewirkte Erscheinungen sich zeigen, Ich hab's in der Hand. Wer bin ich denn? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und ja, wenn wir beten, haben aber nicht wir die Kraft, sondern wir beten zu dem, der alle Kraft hat. Das ist ein riesiger Unterschied zwischen Stolz, auch frommen Stolz, und Machtmissbrauch oder Anmaßung und dem Vertrauen auf den, der allein allmächtig ist, der allein die Herzen bewegen kann. Das ist längst nicht immer so deutlich. Aber es ist eine Sache, die mir deutlich vor Augen steht nach jetzt ein paar Jahrzehnte Dienst im Reich Gottes. Also eine angemessene Selbsteinschätzung. Zu wissen, was für mich dran ist, als Zeuge, als einer, der sich gut vorbereitet auf einen Dienst, der nicht verschrocken ist, wenn er mal irgendwo beim Lidl ein Zeugnis sagen sollte. Aber nicht als kleine, ich sage es mal ganz böse, als kleine Untergötter, die rumlaufen und die es in der Tasche haben. Denn das haben wir nicht. Wir bleiben abhängig vom Herrn. Dass er natürlich auch Christen in entsprechende Situationen benutzt, auch durch ein Gebet zum Beispiel, auch dass Dämonen ausgetrieben werden, das ist ja dadurch nicht berührt. Dass er Leuten ein vollmächtiges Wort gibt, das ist ja dadurch nicht berührt. Aber ein gewisser innerer Stolz, ich hab's. Und das ist eine kritische Selbstüberschätzung. Wir müssen wissen, was wir zu tun haben, wo wir treu sein sollen und was der Herr macht, dass wir das nicht verwechseln. Darum schäm dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Weiche nicht zurück, verstumme nicht vor dem Widerstand, den du erfährst. Ob Leute halt gleichgültig lächeln oder ob Spott uns trifft oder offene Verachtung, Drohung, Verfolgung oder was auch immer. Oder dass man das Gesicht verliert. Das war in Asien, in Taiwan immer wieder die Sache, ja, das Gesicht zu verlieren. Dass Leute nachher mit dem Finger auf einen zeigen, du bist ein Schwächling oder du hast es falsch gemacht. Oder einfach, wo jemand in Deutschland, würde man sagen, wenn jemand gedisst wurde, ja, wenn jemand runtergezogen wird, wenn man schlecht über jemanden redet. Wenn man Nachteile einkalkulieren muss, wenn man weiter von Jesus sagt, schäm dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Leide mit mir für das Evangelium. Evangelium verkündigen heißt in unterschiedlichem Maße leiden. Heißt Auseinandersetzung mit philosophischen Konzepten, Auseinandersetzung mit kulturellen Eigenarten. Und ich habe Sorge, gebe ich zu, in unserer Zeit heißt Auseinandersetzung mit der Meinung, die die Presse hauptsächlich vertritt, oder die Mehrheitsmeinung. Ich habe Sorge, wo finden wirklich Diskussionen statt, auch zwischen den Parteien. Es ist so viel links und rechts, oder sagen wir, hell und dunkel oder wie auch immer. Gell? Dieses Auftreten, wer anderer Meinung ist, der ist ein Populist. Oder der ist rechts oder links oder was weiß der Kuckuck. Es wird für uns Christen schwieriger, unsere Meinung auch in moralischen Dingen zu vertreten. Manches von der Kanzel zu verkündigen, ist schon mehr als grenzwertig. Ich habe zwei Pfarrer, nicht hier aus der Gegend, mit denen ich bekannt bin, die biblisch richtig und unaufgeregt was verkündigt haben im Gottesdienst und die fertig gemacht wurden, wo man sich überlegt, auch der Superintendent in dem Kirchenkreis, was sind das für Leute, gell, fertig gemacht, bis hin, dass sie in die Psychiatrie mussten. Es wird auch für uns gefährlicher, manche Dinge anzusprechen. Schenke Gott uns da viel, viel Weisheit. Aber dass wir uns des Zeugnisses nicht schämen. Ein Leiden an der Verlorenheit der Welt. Gerade uns Christen fällt es besonders auf oder sollte so sein, dass wir leiden dran. Es ist nicht bloß das Politische und das Wirtschaftliche, sondern das Geistliche. Wie da die Entwicklung geht. Ihr habt ja gerade Offenbarung gehabt, monatelang. Das müsste uns eigentlich umtreiben, wenn wir sehen, allein in unserem Städtle mit Nebenorten, wie dunkel selbst in unserer Gegend über weite Strecken ist. Ein Leiden an der Kirche, vielleicht an unsere Gemeinschaftsverbände, an der Gruppe, wo wir halt dazugehören, wie der Satan versucht, Menschen zu Fall zu bringen. Und wie man durch Corona nicht wenige Leute verloren hat, weil es so bequem ist, in der Hausschuhe am Fernseher sitzen und irgendwas anzugucken. Es gibt viel Beklagenswertes, vieles, was wir im Gebet dem Herrn zu klagen haben. Das gehört mit dazu, um das Evangelium willen leiden. Ein Christ sollte nie sagen, ich kann nicht klagen. Ein Christ, der das tatsächlich meint, ich kann nicht klagen, der ist entweder schon im Himmel oder er lebt in einer Scheinwelt. Wer mit halbwegs offenen Augen, bloß mit eurem Auge blinzelt, ist im Verkehr gefährlich, aber trotzdem, gell, der kriegt mit das Chaos, auch bei uns hier in der Gegend. Gell. Reden wir nicht von der Ukraine oder sonst wo. Nicht, dass es geht wie bei den beiden Anwälten, die sich getroffen haben. Und der eine fragt, wie geht's? Oh, mir geht's schlecht, ich habe nichts zu klagen. Gell, wir müssen nicht jammern, das stimmt. Gell, wenn ich jemand frage, wie geht's da? Und er sagt, ach, ich muss nicht jammern. Gut. Wenn er sagt, man kann nicht klagen oder ich kann nicht klagen, dann sage ich, ah. Man meint es normalerweise nicht so ganz wortwörtlich. Aber Christen sind die geborenen Kläger, weil wir die Not sehen und oft besser sehen, weil wir das Geistliche auch sehen, als XY-Leute aus der Politik zum Beispiel. Und neulich habe ich es irgendwo aufgeschnappt, einer gesagt hat, was ist ein Pessimist? Wenn man fragt, können wir jetzt einfach getrost und zuversichtlich in die Zukunft gehen, optimistisch? Habe ich neulich aufgeschnappt, hat einer gesagt, was ist ein Pessimist? Ein Pessimist ist ein Optimist mit mehr Erfahrung. Habe ich so aufgeschnappt, manche so Sätze, die bleiben ein, gell? Wer heute ein Pessimist ist, ein Optimist mit mehr Erfahrung. Wie war es denn, wo wir 30, 40, 50 Jahre jünger waren? Da waren wir wesentlich optimistischer. Mir geht so. Und je länger ich auch in dieser Welt lebe und manches beobachte, bin ich in dem Sinn, wenn man es jetzt rein irdisch betrachtet, kein Optimist mehr, sondern eher ein Pessimist. Oder sagen wir, ein Realist, wenn man auch das Buch der Offenbarung leset und vieles andere. Ist christlicher Realismus. Gell, nicht naiv mit rosaroter Brille. Alles wird besser. Die Menschheit entwickelt sich, wie der Thénard de Chardin mal gesagt hat, zum Punkt Omega. Gell. Und wenn es soweit ist, dann kommt Christus wieder. Das sagen wir Pfeifendeckel von wegen. Die Welt entwickelt sich in ganz andere Richtung. Ja, und dann kommt noch eben diese Begründung des Paulus nochmal, wo er zurückblickt auf das Heilswerk Jesu, auf die geistlichen Fakten, die ihm Grundlage sind und uns und dem Timotheus, dass wir trotz allem mutig sein können, dass wir trotz allem uns des Evangeliums nicht schämen, dass wir trotzdem aber in die eigene Kräfte nachlassen, weiter in seinem Dienst machen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir immer wieder neu dafür, dass wir es mit dir zu tun haben, mit dem lebendigen Gott, dem Heiligen, dem Schöpfer und Erlöser, und dass wir zu dir gehören und dass die Gemeinde deine Gemeinde ist und dass du durch deinen Geist bis zum heutigen Tag Menschenherzen erreichst, Menschen für dich gewinnst. Habe Dank, Herr, dass es deine Sache ist, an der wir stehen. Und wir danken dir auch für Vorbilder wie den Apostel Paulus, in der Art, wie er sich um Timotheus und andere gekümmert hat. Schenk es auch uns, Herr, dass wir den Weg in gemeinsamer, gegenseitiger Verantwortung gehen, dass wir auch eine Gemeinschaft sind und noch mehr werden, wo Seelsorge, aneinander Begleitung, auch auf schwierigen Wegen geschieht. Und dass wir eine Gruppe sind, die trotz den Wolken, die sich immer mehr zuziehen, dein Evangelium freimütig weitersagen. Ob es im größeren Rahmen ist oder im persönlichen Gespräch, Herr, dass doch noch Menschen zur Kenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.